3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Mittwoch, den 15. Februar 2023. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem kommenden Auswärtsspiel zu Gast beim 1. FC Magdeburg. Das Spiel wird am Samstag um 13 Uhr angepfiffen und darüber wird zu reden sein, ob der FC St. Pauli den guten Start in die Rückrunde fortsetzen kann. Ich bin Yannick und mein Gast kennt ihr schon, unter anderem aus der Saisonvorschau. Moin Diana.
Moin nach St. Pauli, Yannick.
Schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Ja, erstmal die Frage, wie geht's dir gerade so ganz allgemein?
Oh, mir geht's prima. Wenn man so aus dem Wochenende kommt mit einem Auswärtssieg aus Kiel, dann geht's einem doch prima.
Ja gut, das jüngste Ergebnis lässt ja durchaus wieder hoffen aus deiner Sicht. Bevor wir aber auf die Ergebnisse aus der Rückrunde kommen, machen wir erstmal so einen kleinen Rückblick, würde ich sagen. Wie hast du denn so die Hinrunde des FCM bisher so erlebt oder wie ordnest du die im Nachgang ein?
Es war immer ein Auf und Ab. Ja, also ich sag mal, man hat uns ja am Saisonanfang eine doch sorgenfreie Saison versprochen, von der wir uns, glaube ich, mittlerweile verabschieden dürfen. Denn wir sind mitten im Abstiegskampf, um es jetzt mal so zu sagen. Also es ist nicht einfach gewesen, klar, so als in Anführungszeichen Neuling in der zweiten Liga, es ist nie einfach und man hat auch nur ein, ich sag mal, begrenztes finanzielles Budget und versucht halt mit den wenigen Mitteln das meiste rauszuholen. Und von daher, also mir war von Beginn an klar, es wird eine harte Saison für uns, für mich als Fan.
Gibt es denn irgendwelche Spiele, wo du sagst, okay, das waren besondere High- und Lowlights, wenn du so auf die Hinrunde schaust? Also es ging ja, glaube ich, relativ spektakulär los, ganz zu Beginn mit, also erstmal ein 1:2 gegen Düsseldorf. Dann habt ihr in Karlsruhe gewonnen, dann Heimniederlage gegen Holstein Kiel. Dann haben wir euch auf St. Pauli mit 3:0 nach Hause geschickt. Also in den ersten 4 Spieltagen war schon viel dabei.
Definitiv, da war ganz viel dabei. Ja, wobei ich sagen muss, Karlsruhe, ich fahre ja hin und wieder auch auswärts mit. Mhm. Und für mich ist eigentlich irgendwo jedes Spiel immer auch ein Highlight. Klar, es ist auch nicht immer möglich, auswärts mitzufahren. Aber auch es gibt schon ganz ganz hübsche Plätze, sage ich mal. Ja, ich meine, gut, gegen auf St. Pauli darf man auch mal verlieren. Was ja nicht das erste Mal ist. Also ich sag mal, wo wir davor bei euch waren, habt ihr uns ja im Dezember auch genauso haushoch aus dem Stadion geschossen wie im vergangenen August. Wobei wir da ja eigentlich ja gar nicht mal so schlecht waren, dass man so im Rückblick sieht.
Gab es denn diese Saison irgendein Spiel, wo du sagst, Mensch, da blicke ich jetzt gerne drauf zurück, dass da haben wir gezeigt, dass wir irgendwie auch ja zu Recht in der zweiten Liga mitspielen?
Tatsächlich war es der erste Heimsieg gegen Greuther Fürth am 11. September. Das war der 8. Spieltag.
Okay, meine braun-weiße Brille hat jetzt gehofft, dass du den 23. Oktober nimmst, weil da habt ihr 3:2 im Volkspark gewonnen.
Das ist sowieso, also ich sag mal so, der Volkspark liegt uns.
Ja.
Na, also zweimal im Volkspark gewesen, zweimal nehmen wir einen Sieg mit nach Hause.
Sehr gut.
Also von daher, der Volkspark liegt uns und von daher, das haben übrigens auch unsere U15-Mannschaft bewiesen im Hallenturnier, was bei uns hier im Januar war. Das ist dann der Pape Cup. Mhm. Dort hat dann unsere U15 hier in Magdeburg auch gegen den HSV haushoch im Hallenturnier gewonnen. Also von daher, den HSV kennen wir.
Sehr gut. Dann hoffen wir, dass ihr den besseren Hamburger Verein nicht so gut könnt am kommenden Samstag. Ja, gibt es sonst noch Worte von dir zur Hinrunde oder sollen wir schon mal den ja doch sehr langen Winter aufgrund dieses komischen Turniers, was hoffentlich wenige von euch geschaut haben, überspringen und direkt in die Rückrunde starten?
Wir starten in die Rückrunde. Also ich habe dieses komische Gedöns da in wo auch immer das da war, nicht eine Minute von gesehen.
Das klingt sehr gut. Ich habe auch nur das, was ich gar nicht vermeiden konnte, weil ganz dran vorbei kommt man ja dann doch nicht irgendwie, wenn man in der Welt unterwegs ist, aber aktiv verfolgt habe ich da auch nichts von.
Ich hatte gar nicht die Zeit dafür, sage ich ganz ehrlich. Also ich muss sagen, in der Hinsicht war dieser Zeitpunkt gut gewählt, denn ich habe gearbeitet, teilweise auch bis 21 Uhr oder 22 Uhr. Von daher, ich habe von diesem ganzen Gedöns wirklich nichts mitbekommen.
Ja, ich glaube, da hast du auch nichts verpasst, würde ich mal sagen. Dann mache ich mal chronistenpflichtmäßig erstmal, es ging für euch los mit einem Auswärtsspiel in Düsseldorf. Das endete mit 2:3 aus eurer Sicht, aber viel wichtiger, denn da geisterten auch einige Bewegtbilder und ja, Äußerungen und Töne und so weiter durch die Medien. Das Heimspiel gegen Karlsruhe endete zwar 1:1, aber der aktiven Fanszene war nach Abpfiff alles andere als nach ja, Punktgewinn feiern zumute. Die Mannschaft wurde vor den U-Block, ist es, glaube ich, zitiert und musste sich dann einer, ja, nennen wir es mal Standpauke. Also es wurde, glaube ich, auch in den Medien höher gejazzt, als es dann wirklich war. Also ich kenne dieses eine Video, wo man halt hört, was euer Capo sagt, der dann davon spricht, dass es eine Frechheit sei, wie man da aufgetreten sei. Und ja, Alibi-Fußball fiel als Wort. Dann habe ich jetzt auch von den Kollegen vom Nur der FCM-Podcast gehört, dass dann Christian Titz auch dahin kam, aber nur um ja einmal diese Scheibenwischergeste Richtung Kurve zu machen und dann der Mannschaft doch den Weg Richtung Kabine zu geleiten. Was ja, wenn man sowohl den beiden, die den Podcast machen, Thomas und Alex, als auch einzelnen O-Tönen, die sie da eingespielt haben in der noch aktuellen Folge. Ich glaube, geplant ist, dass sie heute gerade während wir sprechen auch ihre nächste Folge aufnehmen. Ja, dass das schon sehr enttäuschend war und ja, schon sehr als Affront oder als Frechheit empfunden wurde, dass die Mannschaft sich dann da erstmal geschlossen abgewandt hat, dann aber nochmal irgendwie zurückkam und dann hat man sich anschließend nochmal ja doch auf die Aufgaben, die noch anstehen, eingestimmt. Habe ich das so aus der Fernsicht einigermaßen gut zusammengefasst?
Das hast du ganz gut zusammengefasst. Ich muss an der Stelle auch sagen, ich kenne diese Bilder auch nur aus den sozialen Netzwerken, beziehungsweise dann auch aus den Zusammenfassungen von der Sportschau, weil ich war leider Gottes nicht im Stadion. Was ich aber so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis entnehmen konnte, muss es wohl ein, ich sag mal, blutleeres Spiel gewesen sein. Also man hatte wohl anhand der Körpersprache sehen können, dass da irgendwie ja, der Mut fehlte und dass man so muss wohl der Eindruck gewesen sein von dem Karlsruhe-Spiel. Und ich meine, es scheint für viele überraschend zu sein, dass da die Mannschaft jedes Mal oder vor Block U zitiert wurde. Das, seitdem ich ins Stadion gehe, wird das so auch praktiziert. Na, also da ist halt auch die enge Verbindung da zwischen der aktiven Fanszene und der Mannschaft. Und die sagen dann halt auch, egal ob wir da auswärts irgendwo sind oder zu Hause, die Mannschaft bekommt eigentlich immer irgendwo eine Ansage vom Capo. Ja, und ja, für den einen oder anderen mag es vielleicht derb gewesen sein, aber ich fand da weder irgendwo eine Beleidigung, wie es in den Medien hieß, noch irgendwas anderes. Es war aus meiner Sicht, wie gesagt, aus den sozialen Netzwerken, eine legitime Sache, wenn das wirklich so gewesen ist, wie es im Stadion beziehungsweise am Fernsehbildschirm ausgesehen haben soll, muss, wie auch immer. Wie gesagt, ich war nicht selber im Stadion. Ich kenne es nur aus den sozialen Netzwerken, beziehungsweise auch von Freunden und Bekannten, wie das dort im Stadion war.
Ja, also wenn ich jetzt so Alex und Thomas glaube, die das noch so, also auch live im Stadion gesehen haben, da wurde es wohl schon so ein bisschen, ja, erhitzt da, glaube ich, so. Und einige haben dann, glaube ich, auch den Weg über den Zaun gesucht und dann das direkte Gespräch, sage ich mal.
Ja.
Aber ohne, dass es da jetzt irgendwie zu Handgreiflichkeiten kommen würde oder sonst was. Ja, also für mich hat das als Außenstehenden und auch jetzt nach dem, was ich so in der Vorbereitung gehört und gelesen habe, mehrere Ebenen. Also das eine ist wirklich so, das sagte Thomas auch im Nur der FCM-Podcast, dass es ja sonst auch im bisherigen Saisonverlauf durchaus Spiele gab, wo die Mannschaft jetzt auch nicht gerade brilliert hat, sage ich mal, aber trotzdem nach dem Spiel beklatscht und bejubelt wurde. Das war, glaube ich, auch jedenfalls ist mir nichts Gegenteiliges in Erinnerung, als ihr 3-0 bei uns verloren habt, ist eure Mannschaft trotzdem zum Auswärtsblock und wurde da gefeiert.
Ja.
Von daher gab es durchaus auch Spiele im Verlauf der Saison, die bescheiden waren, rein aus Ergebnissicht oder wie auch immer, wo aber trotzdem noch im Nachgang unterstützt wurde. Und jetzt war halt mal anscheinend am vorletzten Spieltag ein Punkt erreicht, wo ihr, sag ich jetzt mal stellvertretend, gesagt habt, so, jetzt ist mal ein Punkt, jetzt müssen wir hier mal eine Ansage machen. Und es klang dann auch so, als wenn das nicht eine Ansage von Block U, auch wenn das natürlich der Vorsänger ist, aber dass das stellvertretend für die ganze Kurve steht, weil das, was man auf dem Video sieht, ist auch, dass die ganze Kurve das auch beklatscht, was da gesagt wird und das dementsprechend auch unterstützt. Würdest du denn da vielleicht erstmal, um dich damit ins Boot zu holen, weil du warst selber nicht da, aber das, was gesagt wurde, würdest du das erstmal so unterstützen? Oder sagen, dass es auch mal angemessen war, an so einem Punkt mal zu sagen, okay, ey, bis hierhin und nicht weiter? Oder wärst du da nicht ganz, ganz fein mit gewesen?
Ich sag, also mein Empfinden ist immer, es kommt drauf an, wie man ein Spiel verliert. Ja? Weil man spürt das ja auch auf seinem Platz im Stadion als Zuschauer und Fan. Spürt man das. Und wenn das, ich sag mal, auch bei euch haben wir verloren, aber es war dieser Kampfgeist da. Dieser Wille, dieser unbedingte Wille, irgendwie was mitnehmen zu wollen. Ja, und das scheint wohl bei dem KSC-Spiel nicht so gewesen zu sein. Und ja, mit der letzten Aktion machen wir den Ausgleich, aber man kann sich nicht auf die letzte Aktion ausruhen, sondern man muss dieses Spiel komplett betrachten. Und wenn dann sowohl Block U wie auch andere, weil ich sag mal, die Kapos haben ja ein Gefühl auch für die Stimmung im Stadion. Und die können das auch aufsaugen und geben im Grunde genommen dann den Eindruck irgendwo zurück. Ja, und wollen dann natürlich auch ja, irgendwo die Männer wachrütteln mit der ganzen Geschichte. Und einige muss wohl der Eindruck gewesen sein, neben das Ganze, ja, ist halt mein Arbeitgeber, ich trete hier mal so ein bisschen an Ball, um es jetzt überspitzt darzustellen und kriege ja am Ende trotzdem mein Geld. Wie gesagt, überspitzt dargestellt. Na, also man hatte wohl irgendwo das Gefühl, da ist kein Dampf drinne, da ist kein Kampf drinne. Ja, also so muss wohl auch sollten wohl diese Worte auch verdeutlichen, die dort vom Capo an die Mannschaft gerichtet waren. Und wie gesagt, ich kenne auch diese Geste nicht. Ich weiß es, hab's auch nur aus den sozialen Netzwerken mit diesem berüchtigten Scheibenwischer, wo dann Christian Titz die Mannschaft in die Katakomben beordern wollte. Ob so war, weiß ich nicht. Auch die Kollegen aus dem MDR-Podcast konnten das nicht zu 100% verifizieren. Wie gesagt, es hatte den Anschein, dass jetzt irgendwo ein Bruch durchgeht. Das hatte man dann wohl unter der Woche vor dem Kiel-Spiel, gab es da eine Zusammenkunft, soweit wir das wissen. Und da wurden dann ja die Unstimmigkeiten aus dem Weg geräumt. Und auch ein Statement vom Trainer an die Öffentlichkeit, wo er sich halt auch entschuldigt.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie die Person Christian Tietz jetzt in der Fanszene noch ja, gelitten ist sozusagen, weil er hat sich da ja anscheinend schon sehr ins Achtung gestellt sozusagen. Also dann da so ja, nicht auf das einzugehen, was die Fans zu sagen haben, sondern zu sagen, ey komm, nee, wir hören uns den Scheiß nicht an, auf Deutsch gesagt. Und ja, aber wenn da zumindest die Gespräche gesucht wurden, ist ja schon mal gut. Ist halt die Frage, wie viel Fehltritte er sich jetzt noch erlauben kann in Augen der Fans. Jetzt nicht nur, was das Sportliche abschneiden, sondern auch ja, was sein Verhalten im Miteinander, sage ich mal, angeht, weil er hat ja auf der PK noch nach dem Karlsruhe-Spiel noch vehement bestritten, da irgendwen in die Kabine beordert zu haben.
Das bleibt, glaube ich, abzuwarten.
Ja, das werden wir beobachten und wird vielleicht auch nochmal spannend, je nachdem, wie das Spiel am Samstag ausgeht. Und eine dritte Ebene, um dann den Komplex dieser Geschehnisse dann nochmal abzuschließen, war dann irgendwie die Geschehnisse auf Social Media, dass dann irgendwie einzelne Posts unter oder Kommentare unter Posts des Vereins teilweise auf intransparente Art und Weise gelöscht wurden, weil sie anscheinend nicht genehm waren. So wurde sich da anscheinend auch einige, ja, gelinde gesagt, auf die Füße getreten fühlten, weil ihre Meinung anscheinend nicht gewünscht ist und dann nicht im großen Internet gewünscht ist, wobei wir alle wissen, das Internet vergisst eh nie.
Genau. Ja, das habe ich auch so lesen müssen, dürfen, können. Ich halte mich bei solchen Meinungen direkt an den Verein oder irgendjemanden anzugreifen, halte ich mich grundsätzlich zurück. Weil das sind Sachen, die gehören aus meiner Sicht nicht auf Social Media, sondern kriegt man eher gelöst im 1:1. Klar, es ist schwierig, da jede Meinung unter einen Hut zu bekommen. Und ich bin aber auch der Ansicht, sachliche Kritik darf man äußern und gehört auch in die Öffentlichkeit. Also ich kann mich jetzt hier nicht als Krawallbruder hinstellen und da irgendwelche Sprüche rauskloppen, die teilweise auch unter die Gürtellinie gehen. Also das ist klar. Ich weiß aber auch nicht, was das für Posts waren. Laut der Ankündigung, die ja da stand, es wurden nur Posts mit Beleidigungen gelöscht. Tja, schwieriges Thema. Weil wer sagt, dass das ist eine Beleidigung, das ist keine Beleidigung.
Genau, das liegt dann wahrscheinlich ein bisschen im Auge des Betrachters, ne? Oder im Auge desjenigen oder derjenigen, die Social Media Accounts des Vereins verwaltet. Ja, ich wollte das nur abschließend noch dazu nehmen, weil das halt so ein bisschen, ja, als Außenstehender, der ich ja nun mal bin, für mich so ein Gesamtbild ergibt, dass das halt einfach gerade alles ein bisschen unstimmig ist. Angefangen von der Mannschaft auf dem Platz, die da anscheinend, gut, jetzt haben sie es jetzt am letzten Wochenende mit einem 3:2 Auswärtssieg in Kiel anscheinend zumindest sportlich wieder ein bisschen kitten können. Dass da aber trotzdem anscheinend nicht alles zu stimmen scheint, was Einstellung und so angeht. Also ich glaube, es wurde nur ein Spieler, Kai Brückner heißt er, glaube ich, explizit auch in dieser Anrede genannt, der einzige war in Wahrnehmung der Fanszene, der sich da auf Deutsch gesagt den Arsch aufgerissen hat. Mhm. Über einen Trainer, der negiert, wie er anscheinend mit der Kurve umgeht und das Spiel in Augen der Fans, Zitat, irgendwie noch schön redet und dann halt ein Social Media Account oder ein Social Media Bereich, der da keine Wogen hochschlagen lassen möchte, wo ich da auch noch als ein letztes noch, dann posten sie trotzdem noch irgendwie den Namen des Biersponsors, nennen wir jetzt nicht, aber sich dann trotzdem nicht so schade sind, den aktuellen Wasserstand des Biersponsors, der dann am Ende der Saison irgendwie Freibier ausgibt, dann auch noch zu posten, obwohl die Zahlen, die dafür sorgen, jetzt auch gerade nicht die besten sind. Also kurzum.
Es ist alles ein wenig unglücklich, was das betrifft, auch das Timing dieses Posts, wo ich mir dann gesagt habe zu Hause, Leute, macht doch sowas in einer Heimspielwoche und nicht, wenn sowieso schon Bambula ist und wir im Licht der Öffentlichkeit stehen. Macht sowas, wenn wir ein Heimspiel haben und wenn sich die Gemüter beruhigt haben, aber nicht nach dem Wochenende. Das kann man sich kneifen.
Ja, also ich glaube, unglücklich fast die, was die gesamte Situation, die jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger unglücklich ist nach dem Auswärtssieg und nachdem sich der anscheinend ausgesprochen wurde. Aber ja, also ich meine, ich betreibe ja auch teilweise unseren Social Media Account vom Millanton, wenn ich die Sachen fürs VDS NDS poste und so. Man kann so Sachen ja auch terminieren und vielleicht ist es jemandem einfach durchgegangen, dass das Ding schon quasi fertig war und für einen gewissen Zeitpunkt terminiert war und dann ist einem gesagt, okay, hätten wir vielleicht nochmal postponen sollen. Gut. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ich habe mir heute im Anschluss an das Schneiden dieses vor dem Spielgesprächs das Imperial Black Prototyp ausgesucht. Das ist anlässlich des Jubiläums des Prototyps erschienen, dem ersten Bier, das Kehrwieder jemals rausgebracht hat. Ja, kommt ein bisschen hochprozentiger daher mit ganzen 7,9% Volumenalkohol, also wirklich was man, ja, wie auch, wie wir euch immer sagen, alle anderen alkoholischen Getränke und natürlich auch non-alkoholischen Getränke immer bewusst genießen sollte. Findet ihr natürlich auch, wie alle anderen Biere von Kehrwieder auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie gesagt, den Hinweis habe ich schon erwähnt, genießt Bier immer bewusst. Ding Dong, Werbung Ende.
Das soll's aber zu diesem Komplex gewesen sein. Dann vielleicht, also ist es eine sportlich positive Note, wie wir jetzt beim, oder wie ihr jetzt beim letzten Spieltag 3-2 in Kiel gewinnen konntet, oder hat die Mannschaft da auch noch einiges vermissen lassen? Hast du da einen Eindruck zum aktuellen sportlichen Stand?
Ich sag mal, das war ein ganz anderes Spiel, ganz anderes Auftreten von der Mannschaft. Also die haben tatsächlich diesen Kampfeswillen auch von Minute 1 an gezeigt. Und es ist ja auch, sag ich mal, in den ersten 5 Minuten schon mal kein Gegentor gefallen, was ja schon mal ein Fortschritt war im Vergleich zu anderen Spielen. Mhm. Und also es war ein ganz anderer Auftritt von dieser Mannschaft und man hat auch, wie gesagt, diesen Kampfgeist von vorne bis hinten gemerkt. Die haben gekämpft bis zur letzten Minute, bis zum Abpfiff und die waren hinterher platt. Leider Gottes ist dieses Spiel durch einen Unfall, ja, ich sag mal, in den Hintergrund gerückt am Abend, dieser 3-Punkte-Sieg.
Okay.
Weil auf dem Weg zum Spiel nach Kiel ist ein Fahrzeug auf der A2 mit 3 Fans des 1. FC Magdeburg verunglückt, wo der Beifahrer und noch auf der Autobahn bei Peine verstorben ist und der Fahrer und ein 8-jähriges Kind schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen sind. Das haben wir aber erst, wie gesagt, abends alle erst erfahren, dass es da diesen tödlichen Unfall gab. Und da ist dann irgendwo dieser Auswärtssieg in Kiel in Hintergrund geraten. Denn das wünscht man keinem oder das ist auch immer die größte Angst, wenn man irgendwie mit dem Auto auswärts fährt, dass alle A gut ankommen und B auch wieder gut bei ihren Familien zu Hause ankommen. Und das war ein Familienvater von 40 Jahren, der 5 Kinder hat, wo jetzt auch über den Verein ein Spendenkonto eingerichtet wird, worüber man dann die Familie unterstützen kann.
Okay, wow, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das in Worte fasse, weil das war mir tatsächlich nicht bekannt. Ja, ist natürlich immer tragisch, wenn im Rahmen von solchen Fahrten, auf welchen Verkehrsmitteln auch immer man sich bewegt, ne? Also wenn dann Menschen zu Tode kommen oder schwer verletzt werden, weil man ja eigentlich in Anführungsstrichen nur seinem Hobby nachgehen möchte und seinem Verein folgt, egal wohin. Und wenn dann solche tragischen Ereignisse passieren, ist das immer ja sehr, sehr traurig. Also von daher auch von meiner Seite unbekannterweise herzliches Beileid an die Betroffenen und ja, fällt mir jetzt schwer, da einen Cut zu machen, aber
Ja, aber kommen wir zurück zum Sportlichen.
Ja, sehr gut. Danke, dass du mir die Überleitung abnimmst.
Genau.
Genau, jetzt zuletzt lief's ja ganz gut. Es ist die Frage, wie es am kommenden Samstag laufen könnte. Ich habe von Thomas gelernt, zu null könnt ihr nicht so gut. Das habt ihr jetzt diese Saison nur einmal geschafft, glaube ich, mit einem 1-0 zu Hause gegen Jahn Regensburg. Und wenn man so auf einer einschlägigen Seite die so Spielerdaten und Vereinsdaten und sowas auflistet, dann sieht man, dass da 10 ja, Kreuze sozusagen, also rote Kreuze, verletzten Kreuze markiert sind. Ist das eine Erklärung, weshalb ihr auf Platz 15 momentan gastiert, oder was sind die Erklärungen, weshalb ihr da ja doch voll im Abstiegskampf steckt?
Nicht nur. Nicht nur, also ich sag mal so, wir haben einen 34-Mann-Kader. Wir haben aktuell 10 Verletzte. Und von daher, nee, das kann man damit nicht entschuldigen, weil es sind ja noch genügend andere Leute da, die spielen können. Ja, wir
Naja,
haben,
ich
zusätzlich haben
frage.
wir ja noch eine U23-Mannschaft, wo man ja unter Umständen dann auch den einen oder anderen mal eine Chance geben könnte.
Naja, klar, aber also ich frage deshalb, weil der FC St. Pauli auch in der Vergangenheit durchaus mal Situationen hatte, wo halt einfach Leistungsträger ausgefallen sind auf mehreren Positionen und man das halt eben in zweiter Reihe oder dritter Reihe nicht adäquat ersetzen konnte, was dann halt auch dazu geführt hat, dass wir manche Saison eher unten mitgespielt haben als oben. Daher kommt meine Frage.
Ja, jeder Spieler ist irgendwo anders von seiner Körperlichkeit. Auch wenn die gleichen Positionen spielen, aber die haben ein anderes Ballgefühl, eine andere Körperlichkeit und eine andere Herangehensweise. Ja, und das kann schon den Unterschied ausmachen, klar. Ja, wenn dann da so ein paar Leistungsträger ausfallen, kann das schon einen Unterschied machen. Und es sind ja nun nicht unbedingt, ich sag mal, Verletzungen, die irgendwo nach 2, 3 Wochen wieder auskuriert sind, sondern es sind ja teilweise langwierige Verletzungen. Ja, bei dem einen, der laboriert jetzt, glaube ich, ich glaube, Lukas Schuler laboriert seit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, seit Oktober. Fällt er aus, was ja nun einfach mal ein Stürmer ist, fällt auch, ist langzeitverletzt bei uns. Jetzt kommt noch, ist noch Andreas Müller hinzugekommen, der wohl bis zum Saisonende ausfallen wird. Und das sind halt alles so Spieler, die dann auch den Unterschied machen können auf dem Platz. Hört sich jetzt blöd an, ist eine Phrase. Juhu, ich schmeiß mal 5 € ins Phrasenschwein. Sorry. Nein.
Gibt's hier zum Glück, ich hasse Glück gehabt.
Oh, Gott sei Dank.
Nein, aber ich kenne das voll. Also wenn, sagen wir mal, letzte Saison, wo es bei uns, oder kannst mehrere Saisons ranziehen oder Halbsaisons sind es bei uns ja immer, ne? Also bei uns läuft ja immer eine Halbserie gut und eine schlecht. Und sagen wir mal, wir hätten damals, als wir in der Hinrunde auf dem Abstiegsplatz standen und dann haben wir Leute wie Marmoush und einen Salazar geholt auf Leihbasis. Und garantiert er ja auch keiner, dass die dann A so durchstarten und B auch gesund bleiben. Und ja, hätte ja auch passieren können, dass die wegbrechen. Und das waren auf jeden Fall damals Leistungsträger. Also von daher ist das ja vollkommen legitim zu sagen, ey, ja, wir haben einen 30 plus X starken Kader. Aber davon sind vielleicht 15, 16 die das irgendwie hier für uns wuppen können, wenn das Ziel der Klassenerhalt ist. Und ja, wenn dann ein Teil davon wegbricht, wird es auf jeden Fall schwieriger, klar.
Das ist keine einfache Situation, wenn du dann, ich sag mal so grob gesagt, ein Drittel deines Kaders im Lazarett ist. Aber das Problem haben ja auch andere Vereine, sage ich mal, die glaube ich im Oberhaus, die noch eine Etage höher spielen.
Ja, wir haben es zum Glück gerade nicht. Ich klopfe mal auf Holz und nicht hörbar, sonst klopft das hier so schön in die Aufnahme rein, aber gedanklich auf jeden Fall, weil diese Saison haben wir zumindest da relativ oder vergleichsweise wenig Probleme. Natürlich haben wir auch ein paar Langzeitverletzte, wobei da, liebe Grüße an Jackson Avivor, der jetzt anfängt, mit der U23 wieder zu trainieren und hoffentlich irgendwann bald mal wieder den Weg zurück in den Fußball findet. So eine ewige Leidensgeschichte, also jetzt exemplarisch als großes Beispiel, glaube ich. Mhm. Und da hatten wir auch einige, die dann, Guido Burgstaller, der zu uns kam, direkt verletzt war und so. Das schmerzt nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans, die dann die Spieler vermissen. Gut, in Anbetracht der Zeit, lass uns doch mal das Sportliche soweit abschließen und auf den Samstag blicken. Ich habe schon gesagt, 0-0 wird es wahrscheinlich nicht ausgehen. Also zumindest wird auf eurer Seite nicht die Null stehen wahrscheinlich. Wenn man nämlich zumindest die letzten Ergebnisse unter Fabian Hürzler auf unserer Seite ansieht, dann könnte ein 0 auf unserer Seite schon durchaus stehen. Oder wer ist da auf eurer Seite derjenige, der dem Lauf des Fabian Hürzler einen Strich durch die Rechnung macht?
Ich glaube, das könnte der Daniel Fadli sein, der da den Strich durch die Rechnung macht. Der hat einen Lauf zurzeit. Der
okay.
ist so flexibel einsetzbar. Der trifft, glaube ich, der hat jedes Spiel bis jetzt getroffen, seitdem der bei uns ist. Die letzten drei Spiele hat er, glaube ich, jedes Mal getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Jedes Mal mindestens ein Tor. Und wenn er keins geschossen hat, dann hat er es vorbereitet.
Warte mal, dann gehen wir unseren ZuhörerInnen noch mal kurz so ein bisschen Hintergrund zu ihm. Willst du das selber machen? Also ist jetzt erst Sommer zu euch gekommen, ne?
Genau. Diese Saison ist er zu uns gekommen.
Genau. Vorher beim VfR Aalen.
Genau.
Und der ist bei euch durchgestartet, sagst du?
Also jetzt in der Rückrunde ist er richtig durchgestartet.
Gut, Fabian, wenn du das hörst, schreib ihn dir auf den Zettel, aber das machst du wahrscheinlich eh. Ja, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, wahrscheinlich wird es ein kampfbetontes Spiel, weil das fordert ja eure Fanszene und das hat man ja anscheinend letztes Wochenende auch in Kiel gesehen. Da können wir sicherlich von ausgehen, denke ich mal. Was erwartest du dir sonst für ein Spiel am Samstag?
Ein stimmungsvolles Spiel. Und im Vorfeld ein hoffentlich ruhiges Miteinander, ohne dass da irgendwo der Freund und Helfer eingreifen muss.
Ja, der ist ja wahrscheinlich bei euch dann auch in großer Zahl präsent, denke ich mal. Das war ja nicht anders als, wir hatten uns ja, als ihr bei uns zu Gast wart im Sommer, auch kurz getroffen, da irgendwo am Rande des Heiligen Geistfeldes, da hatten sie ja von Wasserwerfern bis Reiserstaffel auch alles aufgefahren, was sie so mobil machen konnten.
Ja, ich glaube, da haben wir beide uns noch blöd angeguckt und haben gesagt, wie, die kommen jetzt hier mit dem Räumpanzer? Geht's noch?
Ja, da standen wir gerade bei euch am Auto und die wollten sich dann da mit ihrem Räumpanzer durch eine kleine, gar nicht mal so kleine, aber halt voll beparkte Straße quetschen. Mhm. Genau. Ja. Wir können Ähnliches in Magdeburg erwarten wahrscheinlich, ne?
Davon ist auszugehen. Es wird wieder, es werden wieder Wasserwerfer aus allen möglichen Bundesländern da sein. Wir können davon ausgehen, dass der Hubschrauber wieder kreisen wird. Wir werden so viel Polizei wieder nicht nur im Stadionumfeld haben. Ich gehe davon aus, dass auch an den Bahnhöfen hier in Magdeburg wieder Polizei sein wird. Ja. Und nun ja.
Aber das ist auch eine super Überleitung zu dem, was wir uns im Vorgespräch noch überlegt hatten, weil egal auf welchem Weg man anreist, also wir persönlich reisen mit einem Bus an, also organisiert mit einem Bus, aber man kann natürlich auch per Bahn oder im Privatauto anreisen. Und ja, da habe ich eben nochmal nachgeschaut, das war tatsächlich das letzte Mal, als wir bei euch zu Gast waren, im August 2018, da waren wir mit dem Zug unterwegs und sind nicht sehr weit gekommen und wurden dann alle nochmal aus dem Zug rauskomplimentiert, nenne ich es mal vorsichtig, und haben dann eine ganze Weile am Bahnhof verbracht, ohne nennenswerte Möglichkeiten, sich zu entledigen, nenne ich es mal, oder sich anderweitig zu versorgen. Das sind ja Dinge, die Fußballfans, das brauche ich dir nicht erzählen, das brauche ich auch bestimmt vielen HörerInnen nicht zu erzählen. immer mal passieren können. Und dafür gibt es bei uns die Braun-Weiße Hilfe, die sich Menschen oder die für Menschen einsetzt, die von sowas betroffen sind oder auch dann im Nachgang im rechtlichen Sinne natürlich vor allem auch. Aber das gibt es bei euch auch. Erzähl mal.
Genau. Bei uns ist es die Fanhilfe Magdeburg, wo wir uns dann hinwenden können, wenn es Probleme mit den mit der Polizei gibt, sei es jetzt auf der Anreise, sei es bei der Abreise, sei es jetzt sogenannte Kesselungen oder wenn es jetzt auch vorläufige Festnahmen sind oder Platzverweise ausgesprochen wurden und unsere beiden Fanhilfen, also die Braun-Weiße und auch die Fanhilfe Magdeburg, sind ja vereint unter dem Dachverband der Fanhilfen, wo noch viele andere sind. Und als Mitglied kann man dann dort auch Hilfe erwarten, sei es jetzt durch die Rechtsanwälte, die sich mit der Materie auskennen, oder auch die Fanhilfe vermittelt auch beziehungsweise klärt auch seine Mitglieder auf. Also wir haben bei uns hier in Magdeburg eine Informationsbroschüre für Clubfans, wo auch dann drauf eingegangen wird, was eben erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Sei es jetzt Kofferraumdurchsuchungen, Hausdurchsuchungen oder Vorladungen als Zeugen oder Beschuldigter. Und da kann man sich gut informieren und ist auch gut aufgehoben. Und es ist, es spielt keine Rolle, ob man jetzt zu Hause Probleme bekommt oder auch auswärts. Wobei auswärts sehr häufiger der Fall ist, dass man da irgendwo auf der Anreise Probleme bekommt. Im Stadion selber hat man ja meistens die Fanbetreuung der jeweiligen Vereine, die sich ja da im Vorfeld auch schon immer kurz schließen und auch eng abstimmen miteinander, was auch, soweit wie ich weiß, immer sehr gut auch funktioniert hatte zwischen den Vereinen, jetzt St. Pauli und auch Magdeburg.
Genau, also so eine Broschüre gibt es von uns auf jeden Fall, oder von der Braun-Weißen Hilfe auf jeden Fall auch. Das ist wirklich so ein ganz kleines, fast nicht mal Checkkartengröße, glaube ich, ist das. Das kann man sich auch ganz bequem überall so mitnehmen, wo dann nochmal drin steht, was musst du sagen, was musst du nicht sagen und was darfst du auch verweigern und wie verhält man sich in gewissen Situationen. Ja, natürlich bei aller Antipathie, nenne ich es mal, die vielleicht da über den Rängen am Samstag schweben wird. Ja. Ist man sicherlich in gewissen Dingen dann doch irgendwie vereint oder zumindest trägt das gleiche Schicksal und sollte euch da, wenn ihr am Samstag nach Magdeburg fahrt, uns hören ja durchaus auch Fans anderer Vereine oder auch des Gastvereins oder des gegnerischen Vereins, sollte euch da was geschehen, in welchem Umfang auch immer, wendet euch an die entsprechenden Stellen. Da habt ihr auf jeden Fall kompetente AnsprechpartnerInnen und passt trotzdem auf euch auf und habt ein gutes Spiel am Samstag. Aber bevor wir den Deckel hier drauf machen, Diana, kann ich dich nicht gehen lassen ohne einen Tipp. Wie geht's am Samstag aus?
Eieieiei, das wird ein Herz-Kasper-Spiel wieder, glaube ich.
Naja, also 0-0 kannst du schon mal nicht sagen. Das ist ja schon mal.
Nee, 0-0 wird das nicht. Das wird kein 0-0. Zu 0 können wir ja nicht. Ich sag mal, ich hau jetzt hier einfach mal einen raus. Das wird ein 3-2. Das wird eine enge Kiste bis zur letzten Minute.
Okay. Das würde ja bedeuten, dass ihr einen Kniff findet, den weder Nürnberg noch Hannover noch Kaiserslautern gefunden haben, um die neu eingestellte Abwehr des Fabian Hützler zu knacken. Ich bleibe trotzdem, auch wenn wir in Nürnberg gewonnen haben, aber das war auch alles andere als selbstverständlich. Da waren die Heimspiele schon souveräner. Ich gehe mit einem 1-1.
Also das Pünktchen nehmen, das
ja.
Wir gucken mal.
Ja, das ist einfach reiner Selbstschutz. Nicht Pessimismus, aber auch nicht Optimismus. Wie nennt man das denn? Pragmatismus, danke. An mich selber. Einfach pragmatisch gedacht, so, ja, Hauptsache nicht, also alles, was drüber ist, nehme ich natürlich und rede dann gerne Anfang nächster Woche mit dir darüber, wie wir das dann doch geschafft haben, 5-1 bei euch zu gewinnen. Nein, ich habe 1-1 gesagt, ne? Also nur um mal das aufzumachen, dass ich natürlich anderes erwünsche. Nein, also es könnte durchaus sein, dass wir da noch mit einem kleinen Ticken mehr Effizienz vorm Tor, weil das war auch das, was uns gegen Kaiserslautern immer noch ein bisschen abgegangen ist. Hützler hat da jetzt vor allem erstmal den Wert drauf gelegt, hinten sicher zu stehen, und wenn dann vorne einer reingeht, ist gut. Aber wenn hinten die Null steht, kann man zumindest erstmal nicht verlieren. So, und da ich aber von euch weiß, dass ihr euch immer mindestens einen fangt, aber auch gerne auch mal einen schießt, sage ich 1-1.
Ja. Na, dann gucken wir mal, was da draus wird. Am Ende des Tages. Das wissen wir dann am Samstagnachmittag so gegen 15 Uhr, wie das Ding dann ausgegangen ist.
So ist das. Haben wir noch irgendwas vergessen, Diana? Möchtest du noch irgendwas im Vorgespräch dieser Partie erwähnt haben?
Also ich sage immer, ich wünsche allen Fans eine entspannte Anreise und einfach viel Spaß. Egal, wie sie anreisen.
Genau, das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was ich eben schon zum Fanhilfe-Blog gesagt habe. Ne? Wenn ihr kommt, habt Spaß, passt aber trotzdem auf euch auf. Ne? Man kann immer den falschen Menschen begegnen auf beiden Seiten. Und
genau.
In dem Sinne, auf ein gutes Spiel am Samstag, Diana.
Auf ein gutes Spiel.
Ciao, ciao.
Ciao.
Egal wohin, in 1000